1955. Ein kleines Dorf am Meer. Bei Genua. Ich bin nicht groß, auch nicht mehr klein und sehe nun das erste Mal die Weite. Die Mutter hat eine Pension gebucht, neben einer Kirche am Hafen, lauter Möwen, Boote, Wind. Auf einer Mauer sitzt ein Maler mit einer kleinen Staffelei. Er ist einer von den Malern, die die Kirchen malen. Es gibt sie überall, die Maler, die die Kirchen malen. Alle Kirchen, zumindest die Kirchen in Europa, sind sicher irgendwann von einem Maler, der die Kirchen malt, eingefangen worden. Und diese kleine Kirche am Hafen, im kleinen Dorf bei Genua, nun eben auch. Ich bin gebannt. Doch nicht etwa vom Wasser, das mit seiner Wucht und Größe vor mir ruht, nicht von den Booten der kleinen Kirche. Nein, ich bin gebannt vom Maler, vom Abbild, das er schafft. Ich stehe und mit mir die Zeit. Aus der Ferne schaue ich ihm zu. Ich will nicht stören, auf keinen Fall ihn unterbrechen. Gefesselt bin ich von dem Öl auf Weiß, der Leinwand, die zu leben scheint. Die Mutter sieht mich, den kleinen Jungen, wie ich alles drumherum vergesse, versinke in den Händen, die den Pinsel halten, die entstehen lassen, Strich für Strich, die Kirche, die Möwen und das Meer. Ein heller Raum, von Wald umgeben, eine Straße, Industrie. Bilder an der Wand, Farben, Pinselstriche. Sonst nur ein Stuhl, ein kleiner Tisch, eine Pralinenschachtel drauf. Diese Schachteln sind der Inbegriff der Perfektion. Kunstwerke aus Schokolade, Miniaturen, eingepackt in dünne Folien. Und alle unterscheiden sich. Nuss mit Nougat, Trüffel oder lieber Mokka-Mandel. Lugano, wieder in der Schweiz. Die Mutter kauft Farben, Pinsel, eine kleine Staffelei. Sie sagt dann, male, Kind, wenn du malen willst. Ein Zuruf, eine Forderung beinahe. Ich habe eine Postkarte gekauft im kleinen Dorf bei Genua. Ein Foto von der Kirche dort. Und so beginne ich, die Kirche abzubilden. Ein Maler, der die Kirchen malt. Gut fühlt es sich an, die Striche wachsen. Ich male Kirchen erst und dann die ganze Welt. Es war mein Glück, das. Mein erstes Glück. Die Mutter, die die Farben kaufte. Mein zweites Glück war dann mein Glück zu gehen, das Vertraute zu verlassen, des Gehens fähig sein. Erst nach Zürich, Basel, Bern, dann nach Mailand, zum Studium und dann geblieben, für eine lange Zeit, zu lange, zu spät gegangen, dieses eine Mal. Dafür dann New York, dann Düsseldorf, nach Deutschland, wo alles funktioniert, organisiert ist und voller Schuld. Schuldbewusst sind sie, die Deutschen, denn wenn sie etwas machen, machen sie es wirklich. Das ist gut und zugleich eine große Last. Ich mag es dort, auch wenn mir die deutsche Sprache fehlt. Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen, Krefeld, Leverkusen, jede Stadt, jedes Dorf, ein eigenes Museum. Ich besuche sie alle, immer allein. Ich will alleine scheitern, mich einsam irren, einsam erkennen. Ich schaue auf das Werk der anderen. Ich saug es auf und nehme es mit in mein deutsches Schaffen, mein deutsches Studio. Köln, Ehrenfeld. Da finde ich bei meinem ersten Spaziergang eine Bar Italiano, diciamo un bar vero. Alte Männer spielen Karten, italienisches Bier, Corriere della Sera und vier riesige Fernseher. Riesig, überdimensional, viel zu groß für diese kleine Bar. Am nächsten Morgen bin ich wieder hin in diese Bar, an meinem dritten Morgen auch. Am vierten Tag bin ich auch abends hin, so gegen 18 Uhr. Der Besitzer spricht mich an. Du bist doch Italiener, oder nicht? Ich so, nein, nein, ich bin Schweizer. Aber für wen bist du, fragt er. Ich verstehe nicht. Na, Fußball, Fußball meine ich. Was ist deine Mannschaft? Fußball, ach so, ich liebe Fußball. Milan, sage ich. Ich bin für Milan. Der Besitzer dreht sich um und schreit in die Bar hinein. Ragazzi, il signore del Milan. Und ein Teil der Gäste steht auf, ich schwöre, kommt zu mir, umarmt mich. Piacere, piacere. Wenn ich will, dann darf ich am Sonntag mit ihnen Fußball gucken. Ein Platz am Milan-Tisch ist reserviert. Und nun war alles klar. Die vier Bildschirme waren da, um Inter, Milan, Juventus und Napoli zu schauen. Und ich war nun ein fester Teil des Milan-Tischs.
E c'è un salvataggio, la palla viene messa dentro da Giovannino Stroppa. Gol di Giovannino Stroppa, l'avevo detto prima, in occasioni dei grandi appuntamenti al suo debutto, Stroppa mette sempre la firma alle vittorie del Milan.
Das Geräusch, wenn eine Zigarette eine Sprache unterbricht. Die Worte brechen ab, eine Pause, aber keine Leere, sondern eine mit Spannung. Finger klauben die Zigarette aus der Schachtel, oft klemmt sie fest, die Finger wühlen. Und wenn sie dann im Mund ist, die Zigarette, nervöse Suche nach dem Feuerzeug, nervös, weil immer doch die Angst da ist, das Feuer könnte weg sein oder leer. Dann klickt es aber doch und zischt und dann zieht der erste Atemzug, inhaliert das Nikotin, der Rauch strömt aus der Lunge zurück in diese Welt, Atem, Erleichterung, dann setzt der Mensch erneut zu sprechen an. Worte fließen, zumindest bis zum nächsten Zug. Bevor man anfängt mit dem ersten Pinselstrich, verbunden mit der Materie, der Farbe, der Leinwand, dann lasse ich alles los. Die Bilder, die Emotionen, den Schmerz, meine Liebe, all das, was am Ende auf der Leinwand sich befindet, abgebildet wie einst die Kirche im kleinen Dorf am Meer. Ich lasse es los und setze an. Kunst ist Können. Ist Handwerk, wie bei einem Arzt, einem Chirurgen. Wenn der mit dem Skalpell dich massakriert, hast du auch nichts davon, dass er vielleicht ein Mensch ist mit viel Tiefe oder Intelligenz. Ein Chirurg, der Gedichte rezitiert bei der Operation am offenen Herzen, ist durchaus poetisch, aber nur, wenn man danach noch lebt. Ein Maler, der voller Emotionen ist, sie aber nicht durch seine Hand auf eine Leinwand transformiert, ist weniger gefährlich, aber dennoch durchaus ohne Sinn. Und deshalb ist das Schauen so entscheidend, das Schauen können, das Lernen, Disziplin. Der Anfang morgens ist der wichtigste Moment. Ganz früh oft ist es dunkel noch. Ich schalte das Licht an und setze mich an meinen Platz, hier an diesen Tisch. Zünde mir eine Zigarette an. Ich warte einen Augenblick. Die Bilder mir im Rücken, dann erst drehe ich mich um. Aus dem Privileg zu schaffen, das ist ein ungemein zufälliges Geschenk. Geburt ist die erste Ungerechtigkeit, die einem widerfährt. Ich hatte Glück und deshalb kann ich seit Jahren jeden Tag an diesen Tisch mich setzen. Nur meine Bilder mir im Rücken für einen Augenblick und dann erst drehe ich mich um. Dann sehe erst ich, welches der Bilder zu mir spricht. Man braucht das frische Auge, um zu schauen. Das müde abends ist beeinflusst von dem Tag, den Farben, einem selbst. Das frische Auge morgens sieht die Welt für einen Augenblick, so wie sie vielleicht wirklich ist. Aus dem Privileg betrachtet zwar, doch das ist auch Realität.
92 anni, senatrice a vita, numero di matricola 75190. Deportata a 13 anni, ha passato un anno e mezzo nel campo di sterminio di Auschwitz. Sami Modiano, 92 anni, deportato da Rodi, nella fabbrica della morte di Birkenau, all'età di 13 anni. Numero di matricola B7456. Edith Brooke, scrittrice e regista d'origine ungherese, deportata con tutta la sua famiglia ad Auschwitz. Le sorelle Andra e Tatiana Bucci, originarie di Fiume, deportate ad Auschwitz-Birkenau e vittime degli esperimenti di Mengele.
Nachrichten, Rai Uno, Stimmen aus der Welt. Kürzlich die Sendung am Gedenktag am 27. Januar. Die Füße wieder auf dem Boden, ohne je die Perspektive zu verlieren. Krieg, Flucht, Klimawandel. Die Geschichten sind nicht meine und dann aber doch. Ich kann sie zeigen, sie berühren mich. Jeder Mensch hat Lebensthemen. Dürrenmatt hat mal gesagt, ich schreibe immer das gleiche Stück, das gleiche Buch, mäandernd durch mein Leben. Die Themen bleiben gleich. Wenn sie dich einmal berühren, dann arbeitest du dich ab wie ein Sisyphos an einem Berg. Sie lassen dich nicht los, Befriedigung bleibt aus. Die Themen stecken in dir wie ein Stachel. Manchmal vergisst du sie für eine Weile, dann kehren sie zurück. Nun hängen meine Bilder, Abbilder, in Häusern überall. Ich habe sie aus der Hand gegeben, Menschen haben sie gekauft. Und wenn diese Menschen sterben, sind meine Bilder ganz allein. Zwar gibt es sicher einen Enkel, der erbt dann meine Arbeit, doch bleibt die Frage, ob ihm das gefällt. Wenn mir jemand einen Ferrari schenken würde, vererbt, dann würde mich das auch nicht groß berühren. Ich würde eine Garage suchen für den Ferrari und wenn mir jemand Geld anbieten würde, selbst wenn es viel zu wenig wäre, dann würde ich ihm den Ferrari geben. Selbst wenn es ein emotionales Auto wäre, ein Erbstück, ein besonderer Ferrari, er interessiert mich nicht. Und genau so geht es vielleicht dem Enkel mit meinem Abbild, meinem Werk. Und so bewegt es sich, mein Werk, ohne Kontrolle meinerseits. Ein komisches Gefühl. Auch ich bewege mich konstant. Der Moment des Aufbruchs ist immer eine Krise, dennoch wunderschön. Wenn das Zusammenspiel der Muskeln, der Gelenke diesen Fleischberg, den Körper in Bewegung setzt, ausgelöst durch eine Entscheidung meinerseits, den Ort zu wechseln, im Kleinen und im Großen, von meinem Tisch an meine Staffelei, von New York nach Düsseldorf. Doch ob man geht, ist nur die eine Frage. Wann? Das ist entscheidend. Ich bin oft zu spät gegangen, habe zu spät entschieden mich für einen Wechsel, eine neue Stadt, ein neues Leben. Und doch fällt alles dann an seinen Platz. Denn die Unfähigkeit zu gehen setzt doch voraus, dass man überhaupt einmal gehen kann. Von Lugano nach Zürich, von Mailand nach New York, von Düsseldorf nach Köln und durch den Tessiner Wald. Es stellt sich die Frage, ob der Zeitpunkt dafür wirklich entscheidend ist. Zählt doch die Bewegung.